Das nachhaltige Bauen mit Holz hat mittlerweile eine starke Lobby. Seit 5 Jahren gibt es die Koalition für Holzbau, eine gemeinsame Initiative von engagierten Unternehmen und Expertinnen und Experten, schwerpunktmäßig aus Deutschland und Österreich. Wie konkret mehr Holzbau gelingen kann, das erklärt uns von der Koalition für Holzbau heute Lorenz Nagel.
Aber wenn man mal guckt, wer jetzt so die Preise einheimst bei den ganzen Awards, wer spannende Publikationen zu gewinnen, dann ist das Thema Holzbau einfach so tief in der Mitte der Spitzenprojekte, würde ich mal sagen. Von dem absoluten Volumen gesehen ist es noch relativ gering. Das ist sehr schade, weil ich glaube, wir uns mehr zutrauen könnten, mehr in Holz zu bauen als Branche. Aber ich sehe auf jeden Fall eine sehr, sehr positive Entwicklung. Wir versuchen natürlich mit der Koalition für Holzbau das weiter anzutreiben, weiterhin ganz stark an den Regulatorik zu arbeiten, dass wir eben nicht mehr nur in einer Nische sind, sondern dass wir aus einer Nische rauskommen und dass die Rahmenbedingungen dafür sind, dass wir wirklich der Holzbau sich in all seinen Vorteilen entfalten kann. Holzbau hat einen Vorteil, der in seiner Natur liegt, und hat einen Nachteil, der in der Entwicklung der letzten 30 Jahre der Bauwirtschaft liegt, dass er nicht als ein gleichwertiger Baustoff gesehen wurde. Auf einmal wird das Thema eigentlich, was total fachlich ist, also so in Fachkreisen schon diskutiert wird, kriegt eine politische Dimension, weil man politische Rahmenbedingungen verändern muss, damit diese Themen kommen. Die Musterholzbau-Richtlinie ist nicht perfekt. Welche Richtlinie ist schon perfekt? Es ist ja, die Welt verändert sich, die Innovationen kommen links und rechts und immer schnellere Innovationszyklen, die auf uns zukommen. Deswegen wird es da sicherlich auch noch Anpassungsbedarf haben. Und es ist auch ein großes Plädoyer, weiter an dieser Musterholzbau-Richtlinie zu arbeiten. Aber wir sind jetzt auf einem Stand, vor dem wir schon mal ganz gut arbeiten können.
Bauwende konkret. 5 Jahre Koalition für Holzbau. Unser Thema jetzt.
Glücklich wohnen. Der BUWOG-Podcast.
Am Mikrofon Michael Didet, herzlich willkommen. Bevor wir starten, bitte abonnieren Sie gleich diesen Podcast, denn alle 14 Tage haben wir neue Themen rund um Stadtentwicklung, Architektur und nachhaltiges Bauen. Und damit kommen wir zum heutigen Thema. Der Baustoff Holz ist nachwachsend, speichert CO2 und ermöglicht zirkuläres Bauen. Viele gute Gründe also für den Baustoff Holz. Und genau dafür setzt sich die Koalition für Holzbau ein, seit mittlerweile 5 Jahren. Ein gewachsenes Netzwerk von Unternehmen, von Planenden, Bauenden und Forschenden aus Deutschland und Österreich. Wir blicken zurück und vor allem nach vorne mit dem Sprecher der Ambassadeure der Koalition für Holzbau, zu Gast heute, Lorenz Nagel. Herzlich willkommen, Lorenz.
Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Wir freuen uns. Lorenz Nagel, darf ich sagen, ist Architekt, hat lange gearbeitet für Eike Becker Architekten, seit 2020 im Projektentwicklungsunternehmen Primus Developments. Lorenz, was habt ihr da gemacht bisher an Projekten?
Auch wir sind da eigentlich relativ vielfältig unterwegs gewesen. Das Unternehmen ist von meinem Vater vor 26 Jahren gegründet worden. Ich bin jetzt da seit bald 6 Jahren auch mit von der Partie. Und wir sind eigentlich, haben uns am Anfang sehr stark fokussiert auf das Redevelopment in Wasserlagen, also ehemalige Hafenanlagen wie Hafen City, Rheinauhafen und Co. Und haben uns immer so ein bisschen diesem innovativen Entwickeln verschrien. Und sind jetzt in den letzten 10 Jahren, schon über 10 Jahren, sehr stark im Holzbau auch aktiv. Dadurch auch das Engagement bei der Koalition für Holzbau. Und haben uns nach den ersten Gehversuchen, die wir dann 2017 in einem Projekt abgeschlossen haben, dem Woody, ab dem Zeitpunkt eigentlich darauf geeinigt, kann man das sagen, dass wir alle unsere Projekte als Holzbauprojekte von vornherein planen, ausgestalten, finanzieren, wie auch immer, und natürlich auch umsetzen. Und machen seitdem sowohl im Wohnungsbau, im Bürogebäude, also gewerblich. Wir haben noch einen Bildungscampus gemacht. Wir machen es auch mittlerweile für den Bund in so einer Art Service Development. Also sind da relativ vielfältig tätig und freuen uns immer, neue spannende Aufgaben selbst zu geben, um nochmal das Thema Holzbau und auch ganz viele andere Themen nach vorne zu bringen.
Also ein Projektentwickler mit dem Ansatz Holzbau first, wenn man das so sagen kann. Es gibt ein Projekt, das habt ihr gemacht in der Nähe des Bundestages. Da ist auch ein Teil der Bundestagsverwaltung drin. Das heißt Luise. Das ist wahrscheinlich das bekannteste von euch, oder?
Ich glaube sicherlich mit dem Nutzer Deutscher Bundestag und mit den Abgeordneten des Bundestages, die da auch sitzen, unter anderem seit dieser Legislatur auch Olaf Scholz, witzigerweise, der also sein Abgeordnetenbüro dort hat, ist das schon eines der bekanntesten Projekte gewesen und glaube, hat auch dem Thema Holzbau für uns und generell vielleicht auch Holzbau nochmal so einen Push gegeben, dass es eben nicht nur so ein reines Liebhaberprojekt ist, was vielleicht verrückte Projektentwickler aus Hamburg sich mal ausgedacht haben, sondern auch ganzheitlich möglich ist, schnell in hoher Qualität modular zu bauen. Und sicherlich eines der prominentesten Projekte von uns und mit der Strahlkraft des Deutschen Bundestages im Rücken sicherlich auch zur Strahlkraft zum Holzbau dazu beigetragen.
Mhm. Nun wollen wir ein bisschen sprechen über die Koalition für Holzbau. Die wird 5 Jahre alt. Du bist Sprecher der Ambassadeure. Ein Ambassadeur ist ja ein Botschafter, oder?
Ja, also kann man genauso sagen, ein fancy Wort für Botschafter. Wir Ambassadeurinnen und Ambassadeure, wir sind 10 Stück an der Zahl, sind eben, ich will mal sagen, wie so ein inhaltlicher Beirat, operativer Unterstützungsarm für die Geschäftsführung, für Sun Yensch, und sind da halt eben sehr divers in möglichst vielen unterschiedlichen Kategorien oder Expertenkreisen ausgewählt worden und freuen uns da über diese vielfältigen Austausch zum Thema Holzbau. Und es bringt einfach wahnsinnig viel Spaß damit allen so zu arbeiten, weil es für mich jedes Mal wieder bereichernd ist. Und ich hoffe, dass auch mit meinen Herangehensweisen oder mit meinem Blickwinkel da auch die anderen Kolleginnen und Kollegen bereichern kann.
Also Sprecher der Ambassadeure, mit welchem Anspruch seid ihr damals gestartet? Vor mittlerweile ja 5 Jahren. Was war die Idee?
Ich glaube, die Idee damals war, dass das Thema Holzbau, was mit seinen offensichtlichen Vorteilen, mit der Nachhaltigkeit, mit der Vorfertigung, die Möglichkeit der Digitalisierung, die Geschwindigkeit, die Effizienzgewinne, einfach ein Baustoff ist, dem es wert war, einen stärker in den Fokus zu bringen und nicht nur stärker in den Fokus zu bringen, einfach darüber zu reden, sondern auch die politischen Rahmenbedingungen zu setzen, dass der eben nicht mehr, wie in der Vergangenheit es häufig war, benachteiligt wird, mal absichtlich, mal unabsichtlich. Und wir gleichzeitig auch als eine Initiative gelten wollen, wo es eben nicht nur um ein Thema geht, wie das Bauen mit Holz. Also wir sind ja kein ein Verband für Unternehmer, die in der Holzbauwirtschaft tätig sind, sondern ein Querschnitt von allen in dem Bereich Bau, Immobilienwirtschaft tätigen Leute, die sich um den Holzbau herum tingeln, zu bilden. Und dieser Anspruch war, glaube ich, ein sehr mutiger zu der genau richtigen Zeit, weil der Holzbau so gerade an der Stelle stand, jetzt wird er wirklich richtig mal groß oder relevant und gleichzeitig natürlich auch als Thema, was total vernachlässigt wurde eigentlich auf der Ebene. Und da ist diese Koalition für Holzbau so ein bisschen durch die Gründung damals, durch Sun Yensch, mit der Berufung von uns Ambassadeuren da in so ein Thema eingestiegen, was einfach, wo Know-how-Erweiterung in der Branche, Aufklärung auf der politischen Arbeit und konkrete Empfehlungen, wie man halt aus dieser stiefmütterlichen Dasein der Baustoffe herauskommen kann, total notwendig. Und ja, ich will jetzt nicht vorwegnehmen, wo sie jetzt heute steht, aber wir haben, glaube ich, davon ganz, ganz viel geschafft, auch was wir wollten, dass das eben halt nicht mehr so ein reines Nischenprojekte nur gemacht werden, sondern in der Breite angekommen ist. Also wir reden hier in einem großen Podcast drüber von einem der wichtigsten Entwickler Immobilienfirmen Deutschlands. Das zeigt ja schon mal, dass es halt nicht nur in einer Fachnische behandelt wird.
Also es ist kein Spezialthema, sondern dass Bauen mit Holz nachhaltig ist, das hat sich durchgesetzt. Kann man das in Zahlen bemessen? Du hast 2022 darauf hingewiesen in einem Interview, ist wichtig, das nachhaltige Bauen mit Holz, aber hat eben diese Nebenrolle. Kann man das bemessen, dass wirklich auch im Mehrgeschosswohnungsbau mehr mit Holz gebaut wird?
Also es gibt, würde ich mal sagen, die empirische Bemessungsgröße und da gibt es die emotionale Bemessungsgröße. Ich fange mal mit der weicheren Bemessungsgröße Emotionalität an, beziehungsweise wie man darüber spricht. Und ich glaube, wenn man mal vor 3 Jahren auf die Expo gegangen ist, nach Corona, dann vielleicht die ersten zwei, die dort abgehalten wurden, hat man gemerkt, dass auf jeden Fall jeder an jedem großen Stand, egal ob es ein Planer, ob es irgendwelche Anwälte, Makler oder ob es dann halt auch Bauunternehmen oder eben Immobilienunternehmen waren, das Thema Holzbau da seinen Platz gehabt hat. Entweder sehr groß, ja, manchmal ein bisschen zu groß für vielleicht das, wie es wirklich auch umgesetzt wurde. Und das ist etwas, was sicherlich vor 5, 6, 7 oder vielleicht jetzt sogar vor 10 Jahren nicht so war. Da wurde man, also wir als Entwickler, ziemlich belächelt, dass wir hier so ein großes Projekt in Hamburg in Holzbauweise entwickeln. Das war so ein bisschen so was verrückte Idee. Ich glaube, davon sind wir weit weg, weil die Diskussion in der Branche einfach sehr fachlich basiert einfach darüber läuft und nicht mehr nur über Mythenbildung gesprochen wird, wie der Brandschutz ist ganz problematisch oder was ist mit Schädlingen im modernen Holzbau, sondern dass es auf eine ganz andere fachliche Ebene gesprochen ist. Das kann man natürlich schwer messen, aber wenn man mal guckt, wer jetzt so die Preise einheimst bei den ganzen Awards, wer spannende Publikationen zu geben, dann ist das Thema Holzbau einfach so tief in der Mitte der Spitzenprojekte, will ich mal sagen, drin. Und auch auf der MIPIM jetzt dieses Jahr hat man gesehen, viele Projekte, die da auch mit Holzbau geworben haben, auch international, nicht nur deutsch, sondern natürlich auch international. Was man schon sagen muss, wenn man das mal auf so einer emotionalen Ebene sieht, ist das absolut nicht mehr ein Nischenprodukt. Wenn man das jetzt mal empirisch sich anguckt, dann ist es so, dass wir haben vor, ich glaube, 2 Jahren war das mal eine Studie beauftragt mit Bulwiengesa, also die Koalition für Holzbau mit Bulwiengesa, um zu gucken, wie die Pipelines aussehen und der Status quo der Projekte ab 1000 Quadratmeter, also jetzt im relevanten großformatigen Bauen, jetzt nicht im Einfamilienhausbau oder im Gewerbebau, im Scheune, weil da haben wir schon sehr hohe Anteile von weit über 20% drin. Wenn wir jetzt das mal im mehrgeschossigen Wohnungsbau oder dann aber auch im Gewerbebereich Office sind, dass doch schon einige, viele Projekte da am Start waren, aber auf die Gesamtgröße des Marktes, den wir haben, doch verhältnismäßig klein. Auch wenn es von 2 auf 3,5 und jetzt würde ich mal so fast sagen, wahrscheinlich auf 5% der Aktivitäten ist, das ist eine wahnsinnige Steigerung, aber immer noch ziemlich lächerlich im Vergleich zu dem ganzen anderen, was da gebaut wird. Das zeigt natürlich, dass wir mit der Arbeit erstmal noch nicht zu Ende sind mit der Koalition für Holzbau, ist ja auch schön. Wir haben noch eine Aufgabe vor uns. Es zeigt aber auch gerade, glaube ich, in einer Phase, in der wir generell immobilienwirtschaftlich als ganze Branche Probleme haben, solche Themen natürlich auch nicht unbedingt auf der Überholspur an einem vorbeiziehen. Deswegen empirisch gesehen gibt es eine massive Steigerung, das muss man schon sagen, wenn man das prozentual in Steigerung sieht, aber von dem absoluten Volumen gesehen ist es noch relativ gering und das ist sehr schade, weil ich glaube, wir uns auch mehr zutrauen könnten im Holzbau und oder wir uns mehr zutrauen könnten, mehr in Holz zu bauen als Branche, aber ich sehe auf jeden Fall eine sehr, sehr positive Entwicklung und gucke jetzt auch von den Projekten, die ich so kenne, die noch kommen, einfach wie nicht mehr nur das Thema ist so, naja, jetzt machen wir mal ein verrücktes Experiment so machen im Holzbau, sondern ernsthaft im Holzbau angegangen wird und das auch in Größenordnungen, die sehr relevant sind, sei es Wohnungsbau, sei es Gewerbe, das natürlich momentan einfach nicht auf Rosen gebettet ist, als wird auf wirtschaftlicher Seite. Aber da kommt einiges und wir versuchen natürlich mit der Koalition für Holzbau das weiter anzutreiben, da den Austausch zu bieten, die Plattform zu bieten, um die Leute zusammenzubringen, die Lust darauf hätten haben, aber auch gleichzeitig weiterhin ganz stark an den Regulatorik zu arbeiten, dass wir eben nicht mehr nur in einer Nische sind, sondern dass wir aus einer Nische rauskommen und dass die Rahmenbedingungen dafür sind, dass wir wirklich der Holzbau sich in all seinen Vorteilen entfalten kann.
Wir hatten hier Sun Jensch, die Initiatorin und Geschäftsführerin der Koalition für Holzbau, auch schon zu Gast im Podcast. Und sie hat gesagt, Holzbau ist politisch. Das klingt erstmal merkwürdig, weil es ist ja eigentlich nur ein Baustoff. Du hast aber auch gerade schon so ein bisschen anklingen lassen, was die Regulatorik, was Zulassung, was gesetzliche Rahmenbedingungen angeht, möchten diejenigen, die mit Holz planen und bauen, zumindest nicht benachteiligt werden. Erklär mal, was ist heute politisch immer noch am Holzbau?
Ja, also es wäre schön, wenn er nicht politisch wäre und einfach nur ein ganz normaler Baustoff wäre, wie alle anderen möglich, wie er Beton und Mauerwerk und sonstige auch so sind. Holzbau hat einen Vorteil, der in seiner Natur liegt, und hat einen Nachteil, der in der Entwicklung der letzten 30 Jahre der Bauwirtschaft sieht, dass er nicht als ein gleichwertiger Baustoff gesehen wurde, weil eben Beton halt schnell verhältnismäßig günstig und Nachhaltigkeit war egal. Also wir reden über 30 Jahre jetzt, nicht in den letzten 5, 6 oder 10 Jahren vielleicht. Dadurch ist es beim Holzbau so ein bisschen eingeschlafen, die regulatorischen Rahmenbedingungen weiter vorzuziehen, dass es auch im großformatigen, also außerhalb der niedrigeren Gebäudeklassen, also außerhalb vom Einfamilienhausbau, außerhalb von irgendwie mal einer Kita, sondern in dem mehrgeschossigen Wohnungsbau, in den Gebäudeklassen 4 und 5 die Grundlagen zu legen, auf ganz vielen Ebenen, also von Schallschutz bis hin zu tatsächlich auch Richtlinien, Musterholzbaurichtlinien, ganz viel Themen, die dort eigentlich zu einer massiven Benachteiligung des Holzbaus geführt haben. Als dann die Erkenntnis gekommen ist, dass der Holzbau einfach eine Lösung für ganz viele Probleme ist, die wir in der Bau- und Immobilienwirtschaft momentan haben, es haben sich einige Leute dafür eingesetzt, aber das nie so richtig gebündelt hinbekommen, sage ich jetzt mal ganz plakativ. Es gab immer viele Initiativen, die auch in den Fachkreisen da sehr stark gewesen sind und auch tolle Arbeit geleistet haben. Aber so einen richtigen Wumms hinzubekommen auf der politischen Ebene hat es eben nicht gegeben. Und da ist eben die Koalition für Holzbau reingestiegen, weil Sonja Jens damals das erkannt hat, mit uns Gründungsambassadeurinnen und Ambassadeure, sag ich mal, also die von der ersten Stunde dabei waren, dass dort einfach eine Möglichkeit besteht, mit an den richtigen Stellschrauben zu drehen, da was passiert. Und das fängt natürlich mit einer klassischen auch Aufklärungsarbeit, die wir in der Branche betätigen, die auch in der politischen Arbeit ist. Und auf einmal wird das Thema eigentlich, was total fachlich ist, also so in Fachkreisen schon diskutiert wird, kriegt eine politische Dimension, weil man politische Rahmenbedingungen verändern muss, damit diese Themen kommen. Also die Musterholzbaurichtlinie, als sie verändert wurde oder angepasst wurde, vor ein paar Jahren in der vorletzten Novellierung, weil da so ein Aufschrei durch die Branche gegeben, weil das so fern ab der Praxis war. Und ich glaube, wenn da sich die Koalition für Holzbau nicht so massiv auf der politischen Ebene eingesetzt hat, dass mit den auf der fachpolitischen Ebene, sprich auf den Abteilungsleitern in den Bauaufsichten, sei es in NRW, sei es in Berlin, sei es in Baden-Württemberg oder sonst wo, dass sich damit nicht auseinandergesetzt wurde, dann hätten wir immer noch diese Musterholzbaurichtlinie, die, ich will nicht sagen, der Untergang des Holzbaus war, weil so schlimm war sie nicht, ne? Aber zumindest Einsteigern es sehr schwer gemacht hat, den Holzbau anzuwenden. Und das hat gezeigt, dass wir diesen politischen Druck ausüben müssen, damit die Rahmenbedingungen sich in die richtige Richtung bewegen, dass es halt eben nicht eine Bevorteilung ist, ja, dass wir wollen da nicht sagen, dass wir macht den Holzbau, also ich würde gerne, dass den Holzbau viel besser gestellt ist, aber jetzt in der realistischen Betrachtung, wir wollen ja nicht, dass der Holzbau überbevorteilt wird und dass Regeln der Sicherheit nicht angewandt werden, nur beim Holzbau, sondern dass es ein Level Playing Field gibt, dass alle gleichberechtigt sind, alle Baustoffe. Und in den vergangenen Jahren mussten wir stark dagegen ankämpfen, dass dieses unter dem Deckmantel der Technologieoffenheit, ist ja auch ein sehr politisches Thema außerhalb unserer Bauindustrie oder Bauwirtschaft, Immobilienwirtschaft stattfindet gerade, dass dort eigentlich viel genutzt wurde, um alte Verfahren durchzusetzen, so dieses, so wie wir es immer gemacht haben, ist ganz gut, was brauchen wir jetzt hier Anpassung, damit halt ein neuer Baustoff hier auch in die Gruppe der etablierten Baustoffe sich reindrängen kann. Und diese politische Rahmenbedingungen haben sich verbessert, haben sich auch jetzt nochmal in der Regulatorik, in dieser Musterholzbaurichtlinie verbessert. Und das ist eine gute Grundlage. Ja, uns fallen hunderte von Punkten ein, die man noch anpassen müsste. Aber das ist ja auch das Richtige, weil sich die Industrie ja auch weiterentwickelt, dass sich die Praxis einfach neue Ideen hat. Aber es hat gezeigt, dass nur wenn der Holzbau politisch auch gesehen wird, sich die fachlichen Themen auch verändern lassen. Und das ist etwas, wofür wir als Koalition für Holzbau, glaube ich, stärker als viele andere noch stehen, als Initiative, die sich da eindenkt und eben nicht nur einfach nur einbringt und sagt, wir wollen etwas, sondern Fachwissen reinbringt aus dem Kreis der Ambassadeurinnen und Ambassadeure, aus dem Kreis der Partnerunternehmen. Und wir so sehr starke inhaltliche Themen verbunden mit einem politischen Feingefühl, was natürlich besonders von Sodensch geprägt wird bei uns, da reinbringen und diese Begebenheit, dass der Holzbau eben leider doch politisch ist, auch richtig umsetzen, dass es dem Holzbau hilft. Nicht einfach nur bei plakativen Forderungen bleibt.
Mach mal ein Beispiel, was hat sich denn bei dieser Musterholzbaurichtlinie verbessert gegenüber den Vormodellen in Anführungszeichen?
Ja, die haben jetzt, glaube ich, ich will es mal in so einer, in die letzten drei Novellierungen mal anzeichnen. Wir haben eine Grundlage gehabt, die auch erstellt wurde. Und dann, glaube ich, 2021 ist sie dann veröffentlicht worden und 2022 ist sie eingeführt worden in den meisten Bundesländern. Durch diese Novellierung einfach wirklich ein massiver Mehraufwand hinsichtlich Sicherheitsbedenken da reingekommen wird, die sich eigentlich niemand erklären konnte so richtig. Wo kommen die denn her? Die sind mal nicht evidenzbasiert, also im Sinne von, dass da klare Aussagen aus irgendwelcher Forschung gekommen ist. Plus, dass da Vorstellungen von gewissen praktischen Vorgängen einfach völlig außen vor gelassen wurde. Ja? Serialität, unterschiedliche Formen des Holzbaus. Ja? Es gibt ja nicht nur einen Holzbau. Ja? Es gibt ja Holztafelbauweise, Elementbauweise, es gibt Modulbauweise, es gibt Massivbauweise, es gibt eben unterschiedliche Formen der Elementierung bzw. Schichtstoffe. Es gibt auch einen Hybridbau, der jetzt im Bauteil Hybrid ist, also Beton und Holz zusammen. Und dass eigentlich durch diese Novellierung versucht wurde, das alles zu regeln, aber so absolut zu regeln. Das ist richtig, das ist falsch. Aber halt auf einer fachlichen Ebene, die gar nicht so über das Übergeordnete gedacht hat. Also das sind die Schutzziele, daran müssen wir uns orientieren, um halt eben auch Entfaltungsmöglichkeiten im Holzbau zuzulassen. Weil wir wissen das alle, also das muss ich dir ja auch nicht sagen, ist kein Projekt ist unbedingt wie das nächste. Man probiert es immer, so gut es geht, und hoffentlich auch einige Learnings mitzunehmen. Aber es gibt doch schon einen Unterschied zwischen den Projekten, die man einfach auch in einer Richtlinie zulassen muss. Ganz logisch, also ist es ja in jeder anderen Richtlinie auch. Übrigens, es gibt ja keine Betonbaurichtlinie, also es gibt natürlich DIN und aber es gibt, über dem Holzbau gibt es eine Richtlinie, die das beschreibt. Und dieses Einengen der Möglichkeiten hat dazu geführt, dass man gemacht hat, so wie in den Jahren zuvor gebaut wurde, ja, nicht nur im jetzt Einfamilienhausbereich, sondern mit der Luise zum Beispiel, wir auf einmal solche Projekte nicht mehr hätten umsetzen können. Ja, da geht es um Nutzungseinheitengrößen, die auf einem Wohnungsbau basieren, aber eigentlich im Gewerbebau, im Bürogebau keine Relevanz mehr haben. Details, die da genannt wurden, die umzusetzen sind, und alles andere ist eine Abweichung dann davon. Und das hat zu so einem System geführt, das einfach sehr viele Abweichungen wieder in Einzelzulassungen gebracht hat. Und das ist extrem schlimm gewesen. Und das habe ich auch in Projekten gesehen, wo wir dachten, so okay, die Projekte müssen wir einfach nochmal völlig umdrehen, bei voller Fahrt, ne? Nicht nur von vornherein, weil das hat dazu geführt, dass wir einige schlaflose Nächte hatten als Projektentwickler. Das ist ja nicht nur so, dass ich da jetzt emotional mit beschäftigt, sondern das ist ja monetär auch einfach ein echtes Thema. Und mit der Novellierung dann, der jetzigen Novellierung, die jetzt eingeführt wurde und der Musterholzbaurichtlinie, ist dieser Rahmen wieder breiter geworden. Ja? Also es ist wieder Möglichkeiten dazu, mehr Möglichkeiten, mehr Austausch, mehr Transparenz in den Prozess zu dieser Richtlinie auch gegeben habe. Also ich will jetzt nicht sagen, das war einer der großen Erfolge der Koalition, weil da viele dran gearbeitet haben, aber sicherlich ohne unsere Diskussionen mit den Leuten aus dieser Projektgruppe wäre, glaube ich, nicht so klar gewesen, dass einfach diese Transparenz notwendig ist, damit halt die Branche da etwas von hat. Und nicht die Branche etwas von hat im Sinne von monetärer Sache, sondern es einfach der Praxis angefangen ist. Und dieses Zusammenspiel aus Öffnung von Themen nicht im Detail zu klären, sondern eher auf einer höheren Ebene, sodass sie halt unterschiedlich anwendbar gemacht hat, hat es geholfen, weniger Einzelfallzulassungen notwendig zu machen und mindestens genauso wichtig auch einfach das nachhaltige Bauen mit Holz. Ja? Also man kann einfach sagen, man baut mit Holz, das ist nachhaltig, aber das nachhaltige Bauen mit Holz im Sinne von Zirkularität, im Sinne von Material- und ressourcenschonend eine Chance bekommen hat, wieder sich zu entfalten. Und auch wenn wir weiterhin an ganz viel Zulassungsproblematiken leben, weil der Werkstoff halt eben vielfältig ist und die Anwendungsrahmen vielfältig ist, ist es jetzt ein Rahmen, in dem man deutlich, deutlich besser damit arbeiten kann. Und wir finden auch die offizielle Position der Koalition für Holzbau, dass es eine gute Novellierung war, die letzte. Und wir zum Beispiel, was das Thema Zulassungsverfahren jetzt angehen, auf einer anderen Ebene eigentlich da nochmal ran müssen. Und das ist auch sicherlich eines der großen Themen, die uns jetzt in den nächsten Jahren beschäftigen und die wir definitiv auch noch stärker behandeln müssen und auch schon angefangen haben, an den richtigen Türen zu klopfen, die richtigen Bretter zu bohren und vor allen Dingen auch da weiter an dieser Weiterentwicklung mitzuwirken. Und die Muster-Holzbau-Richtlinie ist nicht perfekt. Welche Richtlinie ist schon perfekt? Es ist ja, die Welt verändert sich, die Innovationen kommen links und rechts und immer schnellere Innovationszyklen, die auf uns zukommen. Deswegen wird es da sicherlich auch noch Anpassungsbedarf haben. Und es ist auch ein großes Plädoyer, weiter an dieser Muster-Holzbau-Richtlinie zu arbeiten. Aber wir sind jetzt auf einem Stand, vor dem wir schon mal ganz gut arbeiten können, würde ich mal sagen.
Also sagt Lorenz Nahre, der Sprecher der Ambassadeure, Daumen hoch für die Veränderung, die es gab. Aber ich höre raus, das ist nicht das Ende der Fahnenstange, sondern da wird es weitere Novellierungen geben. Ich will jetzt nicht das große Wunschkonzert anfangen, aber was müsste sich verändern? Du hast von Hürden gesprochen für den insbesondere Mehrgeschosswohnungsbau mit Holz. Was müsste sich verändern, damit hier der Anteil deutlich steigt?
Also ich glaube, also das Wunschkonzert kann ich natürlich unendlich spielen, aber ich sage mal, ein Thema, was massiv Geschwindigkeit, Sicherheit und auch Kosteneinsparungen bringen wird und vor allen Dingen einfach auch in diesen Tenor der Entwicklung in der Branche reinspielt, ist das Thema Einzelfallzulassung ausmerzen. Das ist ein Thema, was wir uns momentan massiv beschäftigt, weil es ist, das Problem ist, es ist ein unglaublich technisches Thema, ja, weil es natürlich richtig in die Materie reingeht. Gleichzeitig sind die Auswirkungen davon so großformatig, dass man muss sich das mal vorstellen. Ich kann ein Beispiel aus der Praxis sagen. Ich baue wir haben eine Zollhochschule in Rostock gebaut mit einem Wohnheim und haben dafür eine vorhabenbezogene Bauartgenehmigung eingeholt für das Wohnheim, weil die eben nach Muster-Holzbau-Richtlinie nicht die richtige passende Detailthemen haben oder passende Bauweisen waren und haben dann im Endeffekt für das gleiche Gebäude müssen wir jetzt aber eine andere, also für eine gleiche Themen, die wir in einem anderen Gebäude umsetzen, müssen wir wieder eine vorhabenbezogene Bauartgenehmigung einreichen. Jetzt arbeiten wir mit einem Partner sehr eng zusammen aus Österreich, der hat ganz, ganz viele Schulen in Berlin, macht er. Der hat da Rahmenverträge, ja, der hat über 40 Schulen, glaube ich, gemacht mittlerweile. Jetzt hat er noch ein neues Paket von Schulen und der muss für ungefähr 4 mehr oder weniger, also nicht nur mehr oder weniger baugleiche, von den Modulen identischen Gebäuden, muss er Genehmigung fallen, Einzelfallgenehmigung, die er sich schon übrigens 40 Mal gebaut hat in Berlin, da wo niemand was gesagt hat. Das ist doch ein System, was überhaupt gar keinen Sinn mehr ergibt. Da redet man natürlich auf der hohen Flughöhe, total logisch, habe ich einmal gebaut, ich habe es zweimal gebaut, sage ich mal, ich habe es dreimal gebaut, da sollte man eigentlich wissen, dass es zulässig ist, das Ganze zu machen. Gleichzeitig ist es auf einer genehmigungstechnischen Ebene so vertrackt, dass damit Abweichungen, wesentliche, nicht wesentliche Abweichungen, Anwendung von DIN, Bauarten, Bauprodukte, Diskussionen zustande kommen, die man auch keinem Politiker mehr erzählen kann, dass er führen soll, dass die auf einer politischen Ebene sind. Gleichzeitig braucht es den politischen Willen, in diese Themen reinzugehen, weil wir als BUWOG kennt das Thema ja nur zu gut. Wenn wir dieses Thema angehen, dann schaffen wir es, wirklich Serialität umzusetzen im Holzbau. Holzbau ist prädestiniert für die Vorfertigung. Leicht zu verarbeitender Werkstoff, leichter Werkstoff, gut zu transportieren. Große Herkünfte, große Industrien, die mittlerweile überall in Deutschland verteilt unterwegs sind. Wenn wir das wirklich mal in einem Rollout machen würden, dann müssen wir weg von diesen Einzelfallzulassungen, die nichts mit der gebauten Realität zu tun haben. Und es ist jetzt nicht so, dass sich die Leute, die das genehmigen, ja, mit denen sind wir im Austausch auch, mit dem Deutschen Institut für Bautechnik, also dem DIBT und den genehmigenden Bauaufsichten, dass die sagen, sie finden den Prozess so toll. Aber es ist einfach so, dass der Prozess gerade so ist. Und da greifen wir gerade massiv an. Und es ist jetzt kein sexy Thema, wo man sagt, CO2-Speicherung und CO2-Bepreisung, wo man halt super viel gewinnt. Aber es ist ein Thema, was so wichtig ist, um den Holzbau mehr in die Breite zu geben, um Unternehmen wie die BUWOG, Unternehmen wie die Primus, wie unser Unternehmen, wie ganz vielen anderen Unternehmen zu ermöglichen, den Holzbau, den sie vielleicht in Dresden gemacht haben, den sie in Rostock gemacht haben oder in Hamburg, auch in München, Köln, Kamp Lindfort oder in Offenbach zu machen, da wo man es halt macht, ohne dass man wieder dieses von vorne denkt. Und das ist etwas, was nicht nur für uns ein total wichtiges Thema ist, sondern vor allen Dingen auch für die Bauunternehmen und Unternehmerinnen und Unternehmer, weil die sagen, ja, wir könnten viel billiger sein, wir können viel mehr diese Skaleneffekte nutzen, wenn wir denn die Chance hätten, auch wirklich die Skaleneffekte umzusetzen. Und ich glaube, da kämpfen wir gerade massiv für, dass das aus einer Mischung aus Musterholzbau-Richtlinie als auch darüber hinausgehende Baugesetzbuch-Themen hat. Da wissen wir, dass es natürlich 16 Bundesländer gibt und es gibt unterschiedliche Interpretationen. Traditionell sind die süddeutschen Länder eher offener für den Holzbau. Aber wir müssen da einfach an Lösungen kommen über, wie zum Beispiel Veröffentlichung, Austausch zu Genehmigungsverfahren. Also so simpel, dass man sagt, das, was die Behörde in Rostock oder die Behörde in Hamburg genehmigt hat, dass da Zugriff drauf ist von der genehmigenden Behörde in Düsseldorf. Wenn die dort einfach ein wunderbares, identisches Gebäude genehmigt hat, warum sie dann den Prozess nochmal von vorne aufrollen muss. Also das ist, du merkst, ich rede damit viel Herzblut drüber für ein eigentlich ziemlich trockenes Thema, weil es eben so einen großen Effekt hat. Und wir als Koalition für Holzbau sind da auch im Austausch mit den politischen Personen, die da entscheidend sind. Wir sind aber auch mit den Leuten im Austausch, die das auf der bauaufsichtlichen Ebene machen. Und da sind die Probleme sind noch nicht gelöst, aber ich glaube, es liegen ganz viele Lösungen auf dem Tisch. Jetzt muss man sich auch mal trauen, das umzusetzen. Und das wird uns wirklich allen sehr helfen.
Austausch ist ein gutes Stichwort. Ihr habt jetzt gerade auch eine Holzbaureise gemacht mit vielen Interessierten, mit Planenden, mit Forschenden, mit Bauenden. Seid ihr nach Wien gereist? Ist dort vieles besser, alles besser? Was ist besser? Was kann man sich wechselweise vielleicht abgucken?
Ja, also die Reise nach Wien war wirklich extrem spannend. Es ist einfach der Austausch, den wir halt eben, hast du auch gesagt, ist ein ganz essentieller Teil unserer Arbeit der Koalition für Holzbau. Und dann den Blick nach Österreich, was natürlich traditionell gesehen hat, auch ein deutlich stärkeres Holzbauland ist als wir in Deutschland. Haben wir auch gemerkt an den ganzen vielen Partnerunternehmen, die aus der Koalition für Holzbau auch dort unterwegs sind oder auch von da kommen. Wir haben mit dem, was wir in Wien gesehen und gelernt haben, würde ich mal sagen, zwei Themen das gab. Das eine ist, dass der Holzbau in Österreich regional natürlich auch stärker und weniger stark ist und in Wien viele tolle Projekte stattgefunden sind, aber noch in ganz vielen anderen Orten in Österreich auch. Ich will mal sagen, ein bisschen beruhigend war, dass auch dort die Kolleginnen und Kollegen mit den langen Genehmigungszeiten und Auflagen zu kämpfen haben. Ja, das ist schon so etwas. Aber gerade was das Thema Wohnungsbau angeht und der Umgang mit Wohnungsbau, können wir uns, glaube ich, eine ganz große Scheibe von den Wienern abschneiden. Ich will jetzt hier nicht, dass man hat sich fast schon manchmal gedacht, das ist ein bisschen zu schön, um wahr zu sein. Was dort erzählt wurde, wie der Umgang mit dem Wohnungsbau ist, wie auch dass die Möglichkeit, experimenteller unterwegs zu sein. Sachen, die wir jetzt versuchen, über den Gebäudetyp E, über Hamburg Standard, über einfach bauen, jetzt umzusetzen, dort halt auch schon gelebte Praxis ist. Das hat mich sehr ermutigt, dass das auch nicht nur dass das auch in der Praxis auch umzusetzen ist, was jetzt alles im Gebäudetyp E und Co. umgesetzt wird. Ich glaube, dass auch dort einige Themen auf der politischen Ebene, und das fand ich ganz interessant, wo nach Deutschland geguckt wurde, zur Holzbauinitiative, das, was wir gemacht haben, unterschiedliche Know-how-Austausche, Forschungsprojekte. Und dass das, was dort nach Deutschland geguckt wie das aufgebaut wurde, wir leider aus deutscher Sicht sagen, dass das nicht weit genug getrieben wurde oder auch jetzt eingeschlafen ist und tolle Initiativen nicht zum wirklich die Früchte tragen können, weil das einfach politisch nicht weitergetragen wird. Ja, also es ist auch ein ganz massiver Hinweis an die Bundesregierung, dass das, was in der Vergangenheit aufgebaut werden, auch sie mal wirklich umsetzen müssen oder sich darauf konzentrieren müssen, da mal Vorschläge zu machen. Und dass diese Themen in Wien und damit auch in ganz Österreich, weil Wien natürlich die politische Hauptstadt ist, dass dort viel mehr investiert wird, dass da viel mehr von der öffentlichen Hand investiert wird, nicht nur Zeit über irgendwelche oder Formate, sondern auch monetär, dass sich viel mehr Gedanken gemacht wird und viel mehr hinterher ist, diese Sachen, die mal in einer Initiative gestartet haben, auch dann wirklich in eine langfristige politische Umsetzung zu kommen. Und das war etwas, was ich sehr spannend fand. Ich glaube, dass nicht alles von Wien zu übernehmen ist. Also die haben dort, das fand ich fantastisch, das war mir vorher nicht bewusst. Man redet ja immer über diesen kommunalen Wohnungsbau. Aber die Österreicher haben halt einfach eine 0,5-prozentige Einkommenssteuer, die halt explizit für den Wohnungsbau verwendet wird. In Wien ist sie sogar noch 0,75. Da muss man sich nicht wundern, warum die auch die Möglichkeiten haben, das zu machen. Gleichzeitig ist es aber auch schon so, dass in Deutschland zumindest mal Gedanken gedreht haben, wie wir irgendwie versuchen, über regionale Förderung oder nachzudenken und Fördertöpfe, die alle paar Monate irgendwie leer laufen und sich irgendwie wie das aus den Rippen geleiert werden, ob wir nicht das System mal ein bisschen verändern können und vielleicht mal Steuern in die richtige Richtung bringen. Da ist sicherlich Wien auch ein absoluter Vorreiter, beziehungsweise Wien und Österreich. Und ja, der Austausch hat mir auf jeden Fall vielen Denkanstöße gegeben, auch was städtebaulich, architektonisch dort passiert und wie da mit gewissen Sachen, mit einer gewissen, ich will es mal sagen, professionellen Lässigkeit umgegangen wird. Nicht Nachlässigkeit, sondern so ein bisschen Souveränität, ist es vielleicht das bessere Wort, umgegangen wird, wo wir in Deutschland uns, glaube ich, ins Hemd machen würden, wenn wir das so machen und irgendwie politische Diskurse so überladen, emotional, ideologisch überladen werden, was dort einfach gang und gäbe ist. Und das, was mich extrem gefreut hat, wir waren ja auch mit den baupolitischen Sprechern von der Koalition, den NEOS und von den SPÖ und auch von den Grünen in Wien im Austausch dort, dass dort alles wirklich auf der fachpolitisch die Fachleute eigentlich des Bereiches sind. Das sind Architekten, das sind Bauingenieure, das sind Leute, die sich stark mit dem Mieterschutzbund ausgesetzt haben. Das ist eine ganz andere Art der Diskussion und das wurde uns dann auch noch im Nachgang bestätigt. Das, was hier vielleicht ein bisschen polemisch und ideologisch getrieben ist, dort natürlich mit politischem Fokus auf gewisse Themen, aber zumindest viel fachpolitischer gesehen wird und das würde ich mir definitiv auch für Deutschland mehr wünschen.
Also es braucht den Austausch, es braucht Know-how-Transfer und Dialog. Die Koalition für Holzbau hat jetzt gegründet eine Holzbauakademie, mit der dieses Thema akademisch mit einem entsprechenden Bildungs- oder Weiterbildungsangebot vorangebracht werden soll. Holzbauakademie, Lorenz, sag uns, was ist das? Wer ist Zielgruppe und wie funktioniert das?
Ja, die Holzbauakademie ist, glaube ich, eine fast schon eindeutige Weiterentwicklung des Angebots der Koalition für Holzbau gewesen. Ich nenne es mal ein bisschen Institutionalisierung der Bemühungen, der Themen, die wir sowieso schon immer hatten. Eine Akademie zu schaffen, wo Leute aus der Wohnungswirtschaft, aber auch der öffentlichen Hand, Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, muss man ja sagen, dass die dort einen Ort finden, wo sie alle Fragen, die man sich so in seinem täglich beruflichen, operativen Leben hat, beantwortet bekommen und Weiterbildung gehen, wo es Erfahrungsaustausch ist, wo man halt merkt, dass man das Rad nicht immer selbst einmal neu erfinden muss, sondern es vielleicht Leute gibt, die schon mal auch an einem Rad sich überlegt haben, wie es funktioniert. Ich finde es weiterhin sehr schön zu sehen, dass das Angebot auch angenommen wird. Es ist ein toller Beirat, der da auch ist, der auch nicht nur immobilienwirtschaftlich, sondern auch politisch besetzt ist, sodass wir eben da dieses Zusammenspiel aus Wirtschaft und Politik auch wieder vereinen, was uns ja umtreibt in der Arbeit. Und das Angebot erweitert sich stetig und ich glaube auch wir als Koalition für Holzbau sind vielleicht da auch nochmal besonders mit der Holzbauakademie, dass wir eben nicht nur sagen, es ist reine Holzbauthemen, sondern Themen, die mit dem Holzbau zu tun sind, aber auch ein bisschen über den Tellerrand gucken, da reinbringen, die das innovative und nachhaltige Bauen als Gänze in Gänze darlegen, dass wir dort einfach mit dem Holzbauakademie ein sehr tolles Angebot haben. Und wir werden das sicherlich auch nochmal weiterentwickeln. Und das wird sich immer weiterentwickeln, das muss sich auch immer weiterentwickeln. Und wir sind sehr gespannt, wo das hingeht. Und wir freuen uns da auch natürlich als Ambassadeurinnen und Ambassadeure auch weiterhin einbringen zu können, weil wir natürlich bei uns auch schon so einen wahnsinnigen Wissensschatz bei den Kolleginnen und Kollegen haben, dass das gut ist, das auch mal in eine gute Bahn zu leiten.
Also wer sich aufschlauen und weiterbilden möchte in diesem Bereich Holzbau, ist richtig auf holzbau-akademie.com. Ich habe gerade mal geschaut, es gibt im Mai Veranstaltungen, einmal zum Thema neue Schallschutznormen und einmal Ökobilanz im Gebäudebereich, die verpflichtende Ökobilanzierung kommt, Chancen und Herausforderungen im modernen Holzbau. Also da ist jeder eingeladen, mal zu gucken, wo er sich aufschlauen kann.
Ja, also ein tolles Angebot und ich glaube, auf die Themen springen nämlich genau zwischen wirklich sehr genauen Fachthemen als auch zu übergeordneten Themen, die unglaublich wichtig für uns sind. Und ich kann das wirklich nur jedem empfehlen, da mal hinzugehen und sich anzugucken und auch nicht nur anzugucken, sondern auch anzuhören, sich dazu engagieren, weil das ist ein echter Mehrwert für die operative Arbeit.
Wir können ein Gespräch über Holzbau nicht beenden, ohne erstens zu sprechen über Best-Practice-Beispiele. Die nötige ich dir gleich ab. Aber es gibt ja auch diese klassischen Vorbehalte, die immer kommen. Brandschutz, Schallschutz und Holzwurm.
Hast du sehr gut aufgezählt.
So, bitte einmal erklären und mit den Mythen, die eingangs schon gesagt wurden, einmal aufräumen.
Ja, also es ist manchmal ist es erschreckend, wie häufig man noch mit den Themen wieder aufräumen muss, auch in, ich würde es mal sagen, vermeintlichen Fachkreisen. Das ist aber auch okay und das ist unsere Arbeit und ich will da auch niemanden schämen. Das ist wichtig, dass diese Fragen gestellt werden, damit man eben die Mythen aus dem Weg räumen kann. Also das Brandschutzthema ist einfach eins, wo man auf die Frage, naja, Holz brennt, auch nicht mit Nein antworten kann, weil Holz brennt. Natürlich brennt Holz, aber wir reden hier nicht über einen Holzscheit, was wir für den Kamin haben oder ein Pellet oder so ein Grillanzünder aus gehäckseltem Holz oder Spänen, die schnell verkohlen, sondern das ist ein hochprofessioneller Werkstoff, der in hochprofessionellen, standardisierten Verfahren bemessen wird, so dass er eben die Anforderung hat, die eine ganz normale Betonwand, eine Betondecke auch haben würde. Nur halt eben in einem anderen Werkstoff und damit halt natürlich auch mit anderen Grundlagen, planerisch und auch konstruktiv. Natürlich ist der Holzbau eigentlich sogar besser im Brandverhalten, weil es eben mit der Verkohlung ganz anders ist als im Stahlbetonbau, wo man dann im Endeffekt kippt oder im Stahlbau. Aber unabhängig davon ist es natürlich mit so Themen ergänzend dazu wie dem Schallschutz, wo man sagt, naja gut, der Holzbau und der Schallschutz, das funktioniert nicht. Auch einfach nicht, ich will es jetzt brutal sagen, einfach nicht wahr, weil wir setzen es um in den Projekten. Also ich setze es ja um, nicht nur indem ich sage, setzt mal alles um, sondern ich setze es ja selbst um. Ich gehe auch dafür ins Risiko. Die Möglichkeiten sind da und die Möglichkeiten sind auch da, das regulatorisch so anzuwenden und mit Erfahrung so anzuwenden, dass es auch wirtschaftlich funktioniert. Und natürlich haben wir weniger Masse an Gewicht als im Holzbau, als im Beton. Ganz klar, das ist ja auch einer der wahnsinnigen Vorteile hinsichtlich Bestandsweiterentwicklung und Transport. Diese Lösungen, die dort sind, sind halt eben nicht einfach nur stumpf Masse, sondern über technische Möglichkeiten, Auflagersachen, um Vermischung auch von Bauarten in ganz sensiblen Bereichen, wie zum Beispiel Holzhybridbauweise, aber auch über Innovation und Forschung ganz viele Möglichkeiten gibt, die das auswählen. Und deswegen, wir haben jetzt vor 10 Jahren, wie gesagt, ein Studiwohnheim oder vor 9 Jahren ein Studiwohnheim realisiert. Und das ist jetzt ein Studentenwohnheim. Wir sind ja jetzt nicht bekannt dafür, sehr leise Orte zu sein. Und wir haben noch keinmal ein Problem für die vom Schallschutz bekommen. Und das Projekt Luise, wo die Bundestagsabgeordneten sitzen, wenn da die ganze Zeit jemand Stepptanz über einen tanzen würde, hätten wir auch schon Beschwerden bekommen. Und die zeigen, glaube ich, dass das möglich ist, es umzusetzen und dass es halt auch wirtschaftlich möglich ist, umzusetzen. Und das Thema Holzwurm ist etwas, wo ich auch sagen muss, wie beim Brandschutz, das ist etwas, was natürlich mal vorkommen kann, wenn man einen Balken nimmt, der aus einem Stamm geschlagen wurde. Aber so wie wir das Holz verarbeiten, wie das getrocknet wird, wie das ohne irgendwelche Schadstoffmittel, also schädliche Mittel, die dann irgendwann wieder ausgedünstet werden, hat das keine Anwesenheit mehr im Holzbau. Und auch da ist die Produktion der Holzelemente, des Rohstoffes Holz als zum Baustoff Holz werden, so professionell, so unglaublich effizient auch schon teilweise, dass das einfach keine Relevanz hat.
Also einiges an Mythen, die man abräumen kann. Und für alle, die planen und bauen, die finden bei der Holzbauakademie entsprechende Bildungs- und Weiterbildungsangebote. So, jetzt wollen wir natürlich Best-Practice-Beispiele wissen. Als Sprecher der Ambassadeure kennt man wahrscheinlich viele tolle Projekte, wo man sagt, super umgesetzt. Als Architekt hat man wahrscheinlich nochmal einen speziellen Blick, was die Ästhetik der Gebäude angeht. Vielleicht mehr noch als unter die Gebäudehülle. Aber was sind sozusagen die schönsten Projekte oder sagen wir mal 2 oder 3, die wir guten Gewissens in den Shownotes bei uns verlinken können?
Ist natürlich sehr schwierig, weil ich muss jetzt ja mir die Neutralität des Sprecher der Ambassadeure zu bewahren, des gleichzeitig des Projektentwicklers. Aber ich glaube, es gibt erstmal das Tolle beim Holzbau momentan ist einfach, dass es auf jeder Größenordnung einige Sachen gibt. Es gibt Zum Beispiel, ich fange jetzt mal was ganz klitzeklein an, die Circular hat von Trickbrick im Tegel-Projekt, die einfach gezeigt haben, wie man mit ihrem Werkstoff ein unglaublich cooles Baustein-System eine Möglichkeit, wie man wirklich etwas aufbaut und zirkulär wieder woanders hinsetzt und es irgendwie keinen Qualitätsverlust hat. Das ist ein wahnsinnig cooles, total kleines Projekt eigentlich, also von der Größenordnung her. Das ist also nicht groß, aber halt eben mit einer unglaublichen Stärke von vielen Gedanken, die so toll sind. Es ist natürlich auch so, dass es ganz viele Holzbauprojekte gibt, die im Wohnungsbau unterwegs sind. Da muss ich natürlich euch als Moovok auch einfach mal nennen, als Unternehmen, die in der Zusammenarbeit mit Gropius und eurer Mutter Vonovia da diese Hinterhofverdichtungen in Berlin sehen, die einfach cool sind, die einfach zeigen, dass das muss nicht immer die glanzvollste, alleinstellende, irgendwo strahlendste Grundstück sein, sondern auch in solchen Situationen der Holzbau seine Vorteile zeigt. Und das ist natürlich jetzt etwas, wo man sagen will, wir haben an der Stelle eine beengte räumliche Begebenheiten. Wir haben einen Bedarf, aber trotzdem an genau diesen Stellen, wo die Menschen erleben, noch mehr Wohnraum zu schaffen in einer Großstadt. Und deswegen sind auch solche Projekte, die von euch, will ich jetzt nicht nur, weil ich bei euch hier eingeladen bin, aber sagen, weil ich sie einfach so cool finde. Und die gibt's auch von anderen Leuten in Berlin. Kaufmann Bausysteme, ein Partner von uns, hat ja auch in der Uhlandstraße eins gemacht, was noch im 3D-modularen Bereich gewesen ist. Wir haben natürlich aber auch Projekte, und da muss ich jetzt ganz schamlos sagen, es gibt Projekte auch, die natürlich ein bisschen repräsentativer sind. Die Zollhochschule in Rostock, die wir zusammen auch mit Kaufmann Bausysteme und Saubuch hatten, entwickeln konnten für den Zoll und den Bund, für die BIMA und das staatliche Bau- und Liegenschaftsamt in Rostock. Das ist das größte Holzmodulbauprojekt Europas. Das steht in Rostock. Die jetzt nicht in Rostock-Lichtenhagen, noch of all places, muss man fast sagen. Da, wo der Ursprung der Platten des Plattenbaus fast schon liegt aus der DDR. Und dort wird mit einem Projekt gezeigt, dass, wie es vorbeigeht, nicht nur modular zu bauen, sondern mit Ingenieurbauweisen das zusammenzubringen und eben in vielerlei Hinsicht die ganzen Projekte Teile eigentlich einen riesen Campus entgeben, 55.000 Quadratmeter, alles geplant und gebaut in 931 Tagen. Ich sage mal aus Spaß, es hat 1000 Module, also es gibt mehr Module als Tage, die ja daran geplant und gebaut worden sind. Und das zeigt, glaube ich, nochmal so ein bisschen, wie die Chancen und Möglichkeiten beim Holzbau sind. Das ist eben nicht nur ein singuläres Gebäude, es ist nicht nur ein Studiwohnheim, sondern es ist halt auch ein Lehrgebäude, es ist ein Bürogebäude, es gibt eine Mensa, es gibt eine Bibliothek. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen unsympathisch, dass ich hier so eine Selbstnominierung vornehme, aber ich glaube, dieses Projekt zeigt einfach die Möglichkeiten, die es hat. Und in diesem Jahr wird ja auch noch ein weiteres Gebäude fertig, wo wir beteiligt sind. Und der Bundespräsident wird ja dann auch während der Renovierung von Schloss Bellevue in einem Holzmodulbaugebäude arbeiten. Das zeigt, glaube ich, dass auch der Holzbau eben nicht mehr nur so ein kleines Liebhaberthema ist, sondern wenn wir den Bundespräsidenten in einem Holzmodulbau haben, dann ist das schon ziemlich cool.
Also viele spannende Projekte und vieles, was sich in die richtige Richtung bewegt hat. Faktenpapiere, Thesenpapiere, Informationen, Best-Practice-Beispiele gibt es auf der Webseite der Koalition für Holzbau. Und ich sage vielen Dank für dieses Gespräch an den Sprecher der Ambassadeure, Lorenz Nagel.
Vielen lieben Dank, freut mich, hier gewesen zu sein.
Also, vieles ist möglich mit dem Holzbau. Gute Praxisbeispiele, Infos und mehr auf koalition-holzbau.de verlinken wir auch bei uns in den Shownotes. Hier im Podcast wird das Bauen mit Holz ja immer auch wieder mal thematisiert. Also gerne direkt weiterhören und abonnieren. Zum Beispiel weiterhören unsere Live-Podcast-Folge Nummer 55, Thema serielles und modulares Bauen. Wie gut sind Wohnungen vom Fließband? Fragezeichen. Diese Frage diskutieren unter anderem die Professorin Katharina Kleinschroth, außerdem Sun Jentsch von der Koalition für Holzbau und BUWOG-Geschäftsführerin Eva Weiß. In einer weiteren Folge verraten wir, was Kalamitätsholz ist. Schwieriges Wort, Kalamitätsholz. Das Startup Trickbrick hat ein patentiertes System entwickelt, um mit diesem Holz zu bauen. Mehr dazu in Folge 76. Im Interview ist Levin Fricke. Und für heute Dankeschön fürs Zuhören und an unseren Gast Lorenz Nabel.
Das war Glücklich Wohnen, der BUWOG-Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt und auf buwog.de.